Kirch und so weiter waren ziemlich bekannt, und zwar die bronzene Schlange. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfsmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir hier in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Halse raus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Wer gebissen wurde und zur Schlange schaute, war gerettet. Ja, das ist einer meiner Lieblingstexte, so eingänglich. Viele Kinder fangen ja schon an, nicht nur zu meckern, wenn es ein bisschen weitergeht und die Reise unendlich wird, sondern sie fangen schon an, wenn es zwei Tage hintereinander das Gleiche gibt, außer es sind Pommes. Dann hat man also irgendwann mal Ärger im Bau. Und den Israeliten hing dieses Manna zum Halse raus, und wenn man jeden Tag das Zeug da essen müsste, also mir wäre es dann auch irgendwann mal schlecht. Gott hatte ihnen das gelobte Land versprochen, aber über die Reiseverpflegung hat er leider nichts gesagt. Die Israeliten hatten keine Lust mehr, sie finden es auch nicht mehr nachvollziehbar. Schließlich wanderten sie schon ewig lang durch die Wüste. Tja, und in welchem Zusammenhang dieser Bibeltext eigentlich steht, dazu habe ich euch ein kleines Video, damit man einfach mal sieht, dass es nicht nur einmal zur Meuterei kam und dass die schon länger Probleme haben. Dana, bitte.
Das Buch Numeri, das vierte Buch der Bibel, erzählt die Geschichte Israels nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten weiter. Gott hatte sie zum Berg Sinai geführt und dort mit ihnen einen Bund geschlossen. Trotz ihrer Rebellion war er gnädig und bot ihnen einen Weg an, wie sie in der Nähe seiner heiligen Gegenwart in der Stiftshütte leben können. Das Buch Numeri beginnt damit, dass Israel nach einem einjährigen Aufenthalt am Berg Sinai zusammenpackt und in die Wüste zieht, um in das Land zu kommen, das Gott Abraham versprochen hatte. Das Buch ist anhand der verschiedenen Etappen ihrer Reise aufgebaut. Der erste Abschnitt beginnt am Berg Sinai. Aber dann brechen sie auf und ziehen in die Wüste Paran. Von da geht es weiter in die Ebenen von Moab, die genau gegenüber vom verheißenen Land liegen. Der erste Teil beginnt mit einer Volkszählung, bei der das Volk quasi durchnummeriert wird. Daher hat das Buch auch seinen Namen. Außerdem finden wir dort Gebote, wie sich die Stämme Israels lagern sollen. Die Stiftshütte sollte im Zentrum sein, um sie herum die Priester und die Leviten und noch weiter außen die 12 Stämme sorgfältig angeordnet, mit Juda an der Spitze. Das alles war ein bewusst arrangiertes Symbol dafür, dass Gottes heilige Gegenwart im Zentrum des Volkes stehen soll. Darauf folgt eine ganze Reihe an Gesetzen, die die Reinheitsgebote aus Levitikus weiterentwickeln. Wenn Gott mitten im Volk wohnen soll, sollte alles getan werden, um das Lager rein zu halten. Es sollte ein Ort sein, an dem Gottes Heiligkeit willkommen ist. In Kapitel 10 erhebt sich die Wolke der Gegenwart Gottes von der Stiftshütte und führt Israel weg vom Sinai hinein in die Wüste. Und sofort gehen die Dinge fürchterlich schief. In Kapitel 11 beginnt das Volk, sich über Hunger und Durst zu beschweren und sagt sogar, dass sie zurück nach Ägypten wollen. Und dann in Kapitel 12 stellen sich Moses Bruder und seine Schwester gegen Mose und reden vor dem ganzen Volk schlecht über ihn. Diese Reise geht nicht gerade gut los. Der nächste Abschnitt beginnt, als die Israeliten in der Wüste Paran ankommen, ungefähr auf dem halben Weg zum verheißenen Land. Gott beauftragt Mose, 12 Spione auszusenden, einen von jedem Stamm. Sie sollen das verheißene Land auskundschaften. Als alle Spione zurückkommen, sagen 10 von ihnen, dass Israel keine Überlebenschance hat, weil die Kanaaniter sie vernichten werden. Aber zwei Spione, Kaleb und Josua, meinen, dass Gott sie retten kann. Die 10 anderen stacheln das Volk allerdings so sehr an, dass sie Angst bekommen und eine Meuterei planen. Sie wollen einen neuen Leiter einsetzen und zurück Richtung Ägypten ziehen. Verständlicherweise wird Gott zornig und Mose tritt als Fürsprecher für das Volk vor Gott ein. Er fleht Gott an, seinen Versprechen an Abraham treu zu bleiben. Und Gott tut es, aber nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Er gibt den Israeliten genau das, was sie wollen. Sie werden nicht in das verheißene Land einziehen. Er verurteilt diese Generation dazu, 40 Jahre lang durch die Wüste zu wandern, bis sie sterben. Erst ihre Kinder werden ins verheißene Land einziehen. Jetzt könnte man denken, diese schwerwiegenden Konsequenzen werden sie wachrütteln, aber es wird noch schlimmer. In der nächsten Geschichte sind es einige Leviten, die eine Rebellion starten. Sie stellen die Leiterschaft von Mose und Aaron in Frage und behaupten, die beiden wären zu weit gegangen. Gottes Reaktion mit diesen Leviten fällt sehr hart aus und Gott bestätigt noch einmal Mose und Aaron als Leiter Israels. Aber als sich Israel auf den Weg macht und die Region von Paran verlässt, geht es weiter bergab. Die Israeliten beschweren sich schon wieder über Durst und fragen, warum Mose sie überhaupt aus Ägypten herausgeführt hat. Also fordert Gott Mose auf, zu einem Felsen zu sprechen, dann würde Wasser für das ganze Volk herausfließen. Mose tut das allerdings nicht wirklich. Er überschreitet seine Grenzen. Er schlägt zweimal auf den Felsen und sagt, ihr Rebellen, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Damit entehrt Mose Gott. Er setzt sich an Gottes Stelle und tut, als ob er selbst das Wasser aus dem Felsen fließen lassen könnte. Und so bringt Mose über sich das gleiche Schicksal wie die Wüstengeneration. Auch er wird in der Wüste sterben und nicht in das verheißene Land einziehen. Danach rebellieren die Israeliten schon wieder. Und Gottes Strafe ist diesmal sehr seltsam. Es kommen giftige Schlangen und beißen das Volk. Wieder tritt Mose für das Volk ein. Und Gott gibt Mose einen Auftrag. Er soll eine Schlange aus Bronze anfertigen und sie auf eine Stange setzen. Jeder, der diese Schlange ansieht, wird von dem giftigen Schlangenbiss geheilt.
Also wenn ich Gott wäre, ich wäre stinksauer. Irgendwas läuft da grundsätzlich schief. Ja, und die Israeliten hatten echt keine Lust mehr weiter zu laufen, aber Gott hat ja gesagt, diese Generation will zurück nach Ägypten und nicht ins gelobte Land. Ihr kriegt, was ihr wollt. Dazu kommt noch, dass zwei wichtige Führungspositionen neben Mose, nämlich Aaron und Miriam, ebenfalls schon verstorben waren. Und viele eben dieser Auszugsgeneration auch schon. Und sie stellt sich die Frage, werden wir überhaupt jemals das gelobte Land erreichen? Es macht sich Angst und Enttäuschung breit und plötzlich kommen die Gedanken, wie es schon ein paar Mal war, war doch eigentlich gar nicht so schlimm in Ägypten. Es ging uns doch ganz gut, wir hatten zumindest ein Dach über dem Kopf, es gab was Anständiges zu essen und nicht ständig die Gefahren in der Wüste. Und dann war Israel kurz vor dem Ziel der Reise, nämlich, bringst du mal mir die Karte? Genau. Die waren jetzt ungefähr da oben, bei wo Beersheba steht. Und dann kommt das Land der Edomiter und da dürfen sie nicht durch. Und sie müssen jetzt ganz runter, fast bis Akaba jetzt. Das sind 160 Kilometer runter, 160 Kilometer wieder rauf. Und dann geht's oben nochmals circa 80, 90 Kilometer. Und die Israeliten wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Denn es sind dort 40 Grad Temperatur am Tag. Nachts geht die Temperatur nur um circa 10 Grad runter. Und Schatten, Fehlanzeige, den gibt es dort nicht. Das sind eigentlich bloß hohe Berge. Und sonst nichts. Und das alles, warum? Weil die Edomiter sie nicht durchlassen. Der da oben hat versagt. Mose hat sich nicht rechtzeitig drum bemüht, ein Durchwanderungsrecht zu bekommen. Hätte er sich rechtzeitig drum bemüht, dann wären wir bald am Ziel. Jetzt können wir Edom nicht durchqueren und müssen einen riesen Umweg machen. Zurück in die Wüste, zurück zu Manna. Und zu die ganze Strapazen. Protestplakate gab es damals nicht, aber hätte es welche gegeben, hätte sie vielleicht so ausgesehen. Das erste Plakat. Ein zweiter. Wir können alles außer ankommen, oder? Das nächste. Schön hier, aber waren Sie schon mal in Ägypten? Da gab es wenigstens was Besseres zu essen, oder? The Land, das wäre für uns so nah, wäre das Durchmarschrecht denn da? Wäre da gewisse Parallelität zu unserem Bundesland? Ist ja rein zufällig. Ein großes Plakat mit Mose, du Loser und so weiter, könnte man auch haben. Nun reicht es dem Volk Israel, sie verlieren das Vertrauen in Mose, verlieren das Vertrauen in Gott. Sie glauben nicht mehr, dass sie das gelobte Land überhaupt irgendwann erreichen. Sie glauben nicht mehr daran, dass sie gerettet werden. Sie haben das Gefühl, Gott hat sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Wüste allein gelassen. Das Volk war stinksauer und im Vers 4 steht ja, es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur dieses armselige Manna und das hängt uns zum Hals heraus. Mieses Essen ist scheiße für die Moral der Truppe. So ein kleiner Funfact, Numeri heißt ja, man hat gezählt und es sind 600.000 wehrfähige Männer. Wenn man jetzt noch ein bisschen was dazu zählt, dann kommen wir auf 2,1 Millionen Menschen. Jeder braucht einen Liter Wasser am Tag. Das sind am Tag 2 Millionen Kubikmeter Wasser. Das sind in solche Sattelzüge umgerechnet ungefähr 50 Sattelzüge oder ein Eisenbahnwagen, ein Güterzug mit ca. 30 Wagen jeden Tag. Und sie brauchen ungefähr bei 500 Gramm Nahrung, naja, ist ein wenig, sind es 1 Million Tonnen, die am Tag brauchen zum Essen. Naja, das war logistische Glanzleistung. Wie das funktioniert, ist mir unklar, aber das Essen ist mies und im Überhaupt, es gibt nichts. Stimmt zwar nicht, aber okay. Damals in der Wüste reagierte Gott auf das Murren und Zweifel der Israeliten ziemlich hart. Der Herr sandte feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk und viele von ihnen starben. So steht es im Predigttext. Das Spannende dabei ist allerdings, in der Luther-Übersetzung und in den anderen Übersetzungen steht, Gott schickte die Schlangen. Wenn man aber in der hebräischen Bibel nachschaut, und ich habe das mit dem John zusammen gemacht, weil ich das Hebräische nicht so ganz firm bin, lässt sich das Wort, das Luther hier als schicken übersetzt, auch mit dem Verb loslassen übersetzen. Gott schickt nicht die Schlangen, sondern Gott lässt die Schlangen los. Und das finde ich einen riesengroßen Unterschied. Das bedeutet nämlich nicht, dass die Schlangen plötzlich vom Himmel geregnet sind, sondern Gott hat einfach den Schutz vom Volk Israel weggenommen. Die Schlangen waren immer da. In dem Teil der Negev-Wüste, in dem sich die Israeliten zurzeit befindet, ist ein Eldorado für Schlangen. Ganze 42 Arten von Schlangen gibt es in Israel. Viele von ihnen können auf engstem Raum in der Negev-Wüste bewundert werden. Die Negev ist bis heute eines der schlangenreichsten Gebiete der Erde. Da gibt es zahlreiche Vipern, Nattern, Kobras und so weiter. Wunderschön. Wer Schlangen liebt, hat hier im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Reiseziel. 40 Grad. Gott lässt die Schlangen los, das bedeutet, die Tiere waren das die ganze Zeit über da. Sie waren da um das Volk herum, aber Gott hat sie bewahrt. Gott hat das Volk bewahrt und sie beschützt. Gott hat seine schützende Hand über das Volk gehalten. Die Schlangen konnten keine Gefahr für das Volk Israel darstellen. Er war da, er hat das Volk begleitet und es behütet. Dass Gott immer da war und das spürten die Israeliten spätestens dann, als Gott seine schützende Hand zurückgezogen hat. Und plötzlich ist die Gefahr, sind sie die Gefahren der Wüste schutzlos ausgeliefert und spätestens dann haben sie es begriffen. Das war wohl nichts. Die Israeliten bereuen das sofort, dass sie gezweifelt haben, dass sie in Gottes Vertrauen verloren haben. Die Israeliten liefen zu Gott und riefen, Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose und der Herr antwortete, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende der Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Jetzt war Mose doch wieder recht. Und Mose diskutiert nicht lang mit Gott, sondern er tut, was er gesagt hat. Und in diesem Bild, das wir am Anfang gesehen haben, das ist aus der Bibel in Bildern, das war so die erste Bibel, die ich gehabt habe. Und da habe ich mich dann immer gefragt, nachdem ich das, mein Vater mir das vorgelesen hat oder meine Mama das mir erzählt hat, wie lange hat Mose eigentlich dazu gebraucht, diese Schlange zu bauen? Und was ist mit den Leuten passiert, die in der Zeit von der Schlange gebissen worden sind? Also er stellt die Schlange auf, ich hoffe, er hat sie schnell hinbracht, befestigt sie an einem Stab. Der Stab wird aufgestellt und jeder, der gebissen worden ist und auf diese Schlange schaut, der überlebt. Er ist gerettet. Gott hat also die Schlange nicht weggenommen, sondern so wie es sich die Menschen gewünscht haben, sondern die Schlangen sind heute noch ein Teil der Wüste. Gut für die Tourismusindustrie und für die, der Schlangen liebt. Diese Gefahr war weiterhin für die Israeliten da, aber sie mussten mit der Gefahr und mit der Bedrohung leben. Gott schenkt ihnen Möglichkeit der Rettung. Und das Besondere an der Geschichte ist, die Rettung ist so einfach. Die Menschen mussten nichts Besonderes tun, nichts Besonderes sagen, nichts Besonderes überlassen. Das Einzige, was sie tun mussten, war hinschauen. Sie mussten die bronzene Schlange nur anschauen und waren gerettet. Einfach so, sie wurden gerettet und konnten leben. Warum handelt Gott so? Was ist in diesem Text die Ursache dafür? Das Reden des Volks Gottes war nicht nur gegen Mose, sondern auch gegen Gott. Die Worte waren gotteslästerlich, die Forderungen des Volks stellten den Sinn der Befreiung und den Auszug aus Ägypten grundsätzlich in Frage und verbinden damit den Vorwurf der tödlichen Gefährdung hervorgerufen durch Mangel an Nahrung und Wasser. Das hat irgendwas mit Ursache und Wirkung zu tun. Die Lehre von Ursache und Wirkung, und wir haben das ja auch in der kurzen Zusammenfassung über das Buch Numeri gesehen, das Volk Gott reagiert darauf. Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist ein gnädiger Gott. Er kann das so nicht stehen lassen. Wenn das Volk was macht, reagiert er drauf. Und diese Lehre von der Ursache, von Ursache und Wirkung, das kennen wir nicht aus dem Religionsunterricht, sondern das kennen wir aus der Physik und aus der Natur. Natur verzeiht keine Fehler. Ich habe gestern Abend noch mit dem Lukas Ackholk kurz drüber geredet, über den Predigttext oder über die Predigt. Und habe dann gesagt, du musst es doch eigentlich wissen. Er sagt, ja klar, das kenne ich. Der Lukas ist, wer es nicht weiß, Forstwirt. Und Forstwirte sprechen immer einen Baum an. Das heißt, sie halten keine Rede, sondern sie gucken sich so einen Baum ganz genau an. Wo steht er? Was ist im Umfeld? Und sie müssen das ganz genau beurteilen, denn wenn sie einen Fehler machen, dann kann das der letzte Fehler gewesen sein für einen Forstarbeiter. Die Natur, die vergibt gar nichts. Der Baum rächt sich, wenn er umgemacht wird, sagen sie auch. Unbarmherzig zahlt er das den Leuten heim. Und wenn man Bergsteiger oder Segler fragt, die der Natur ausgeliefert sind, das ist so. Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist ein gnädiger Gott. Er kann deshalb diese Lästerungen vom Volk Israel nicht einfach so abtun, sondern er schafft Recht. Er lässt fünf nicht gerade sein. Und trotzdem hat er das Volk lieb und es gibt ihm zum x-ten Mal die Chance zum Vertrauen. Und es ist in dem Fall relativ einfach. Wer von der Schlange gebissen wurde und Gott vertraute, der hat auf die bronzene Schlange geschaut und war gerettet. Gott ist gnädig. Wer von der Schlange gebissen wurde und Gott nicht vertraut hat, Der sieht eben nicht auf die Schlange, war eben nicht gerettet und blieb in der Wüste zurück. Gott zu vertrauen ist immer eine Entscheidung. Je besser man Gott kennt, je leichter wird die Entscheidung fallen, wenn man weiß, dass Gott durch und durch gut ist und er das Beste für jeden Bereich in unserem Leben will. Wenn man einfach vertraut und nicht dem Irrglaube aufsitzt, Gott wäre böse, streng und unbarmherzig. Gott vertrauen bedeutet nicht, alle Anforderungen und Verantwortungen für unser Leben abzugeben und nichts mehr selber zu tun, sich also gemütlich in der Ohresessel legen. Vielmehr bedeutet es, das Beste, mein Bestes zu tun und darauf zu vertrauen, dass Gott den Rest gibt. Zum Beispiel sollte man sich auf eine Prüfung auf jeden Fall mal gut vorbereiten oder auf ein Vorstellungsgespräch. Wenn es dann aber vergeigt ist oder nicht so funktioniert, dann hat Gott trotzdem einen guten Weg für uns. Auf Gott zu vertrauen ist also Entscheidung zu glauben, dass Gott gut ist, dass er einen guten Weg führt und ich ihm Sorgen, Lasten und Ängste überlassen kann. Leider ist das Leben nicht immer so grandios und jeder von uns kennt schwere Zeiten und fragt sich dann, ist Gott überhaupt noch da? Hat er uns vergessen? Hat er mich in der Wüste zurückgelassen? Doch wenn man genau in die Bibel sieht, dann sieht man, dass das Leben vieler Menschen, die dort einfach zu den Helden der Bibel werden, auch die hatte zu kämpfen, sogar Jesus hatte zu kämpfen. Wir sind kurz vor Ostern und im Garten Gethsemane hatte er schwer zu kämpfen damit, wie es jetzt laufen soll. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch man liest auch, wie Gott eingreift, wie die ganze Geschichte ausgeht. Man merkt dann schon, der Schöpfer hat da einen Plan drin. Es ist bloß blöd, wenn man in der Situation ist. Denn ich habe immer so das Gefühl, die Taktung von dem, wie Gott was macht und wie ich das gern hätte, ist ein bisschen different. Wenn alles schief läuft, dann haben wir es aber sowieso meistens nicht mehr in der Hand. Dann kann man sich doch eigentlich gleich Gott anvertrauen. Und außerdem, wir können auch Gott darum bitten, dass wir ihm sein Vertrauen schenken können, auch wenn wir es selber nicht haben. Jetzt kannst du mir das nächste Bild einblenden. Das letzte. Genau. Als Kind sind wir auf dem Heuboden meines Onkels umhergeklettert. Und zwar immer, also auf den Balken da oben. War immer ganz toll, solange so ein großer Heuhaufen daneben war. Die Balken waren immer relativ breit, also man konnte gut drauf laufen. Es hat so lange gut funktioniert, jedenfalls bei mir, solange unten ein Haufen Heu war. War der Haufen Heu dann weg und ich habe den Bretterboden gesehen, dann war das nicht mehr ganz so toll. Dann bin ich nur im äußersten Notfall noch drüber gegangen. Es hat sich faktisch eigentlich nichts geändert. Ich bin nie vom Balken runtergeflogen. Er war breit genug, aber wenn ihr euch mal erlebt, ich wollte eigentlich einen Balken mitbringen, so ein breites Ding. Wenn ich ihn hier auf den Boden lege, kein Problem. Wenn man aber da oben reinhängen würde, genauso stabil. Jo, außer Michi und seinem Vater würde vielleicht niemand freiwillig drüber laufen. Für mich war es nichts. Faktisch hat sich für mich nichts verändert. Der Balken war genauso breit, alles war genauso hoch, bloß eben, es war kein doppelter Boden mehr da und mir war es zu gefährlich, ich konnte die Situation nicht mehr bewältigen. Wohin blicken wir eigentlich, wenn wir in eine Situation kommen, die uns überfordert? Wenn wir in eine Situation kommen, die uns bedrückt, beängstigt, die uns die Hoffnung raubt, die eigentlich fast hoffnungslos ist. Wir waren gestern bei unserer Nachbarin, der ihr Mann am Dienstag nicht ganz plötzlich mit kurzer Vorankündigung gestorben ist. Und das ist schon happig. Wo treiben uns Schwierigkeit und Leid hin, in die Arme Gottes? Oder gucken wir in die andere Richtung, sagen wir, machen das verloren. Es gibt dann das Wort, blickt nicht auf die Umstände, sondern blickt auf Gott. Und bei dieser Geschichte von der bronzenen Schlange war das ja auch so. Blick nicht auf die Schlange, sondern schau auf diesen Stab mit der bronzenen Schlange. Traue ich Gott zu, dass er in jeder Situation, auch in der schlimmsten, auch in der Todessituation, mit seinem Latein und nicht am Ende ist? Traue ich Gott zu, dass ich ihm vorbehaltlos vertrauen kann? Dass ich mich auf ihn verlassen kann? Die Menschen der Bibel, so wie Mose, klagen Gott über ihr Leid oder beten mit ihm. Ihr habt es ja in diesem Video 2-3 Mal gesehen. Sie behalten es nicht für sich, sie drehen sich nicht wortlos von Gott weg, sondern sie suchen die Konfrontation mit ihm, sie gehen auf ihn zu. Und das ist auch ein Angebot für dich und für mich. Jeder von uns darf Gott sein Leid klagen, jeder von uns darf ihm seine Gedanken, seine Umstände, sein Ärger, seine Ängste, seine Sorge bringen. Und damit passiert was Interessantes. Es geht nämlich der Druck aus der Situation raus. Ich bin nämlich dafür verantwortlich. Wenn es einem aber schwer fällt, den Druck in einer Situation abzugeben und man sich verkriecht, dann such Hilfe. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt das Sprichwort, und daran ist viel. Wir haben das gestern auch gemerkt. Unsere Nachbarin hat sehr viel davon erzählt, von dem Ganzen, wie das war. Und das ist auch so in der Trauma, also wenn traumatisierte Leute, die müssen einfach das Ding verbalisieren, die müssen sagen, um was es geht, die müssen das rausbringen, muss es selber formuliert werden, um sowas fassen zu können. Und wer sich mal beobachtet hat, wenn irgendwas passiert ist, mal ein Unfallzeuge war, man erzählt es zigmal, weil man es einfach dann fassen kann. Du kannst in solche Situationen auf uns als Gemeinde trauen und uns als fester Ankerpunkt sehen. Denn man kann zum Pastor kommen, zum Seelsorgeteam, zu uns Ältesten, zu einem vertrauten Menschen aus der Umgebung oder in der Gemeinde und seine Sorge, seinen Druck loswerden. So wie das Volk Israel und Mose sich an Gott gewendet hat, so wende dich doch bitte auch an jemand, der dich in solche schwierigen Situationen begleitet, denn ansonsten geht es schief. Du wirst es alleine nicht schaffen. Ich selber habe es gelernt und ich lerne es immer wieder und zurzeit muss ich es gerade wieder durchbuchstabieren, dass das alles kein Spaziergang ist. Dass wenn man in so einer Situation drin ist, ist das ganz anders, wie wenn man es vom Nachhinein sieht und sagt, ja, Gott hat da geführt, aber während der Situation sieht man das nicht. Ich selber traue Gott zu, in jeder Situation, auch in der schlimmsten, auch in der Todessituation, wenn jemand stirbt oder wenn man selber so am Rande dessen entlang läuft, dass er dann mit seinem Latein nicht am Ende ist. Ich traue Gott zu, dass ich ihm vorbehaltlos vertrauen kann. Ich habe es erlebt, dass er beigestanden ist, als im Krankenhaus mal ziemlich eng war. Er hat mir in der Situation Ruhe gegeben. Und ich habe es dann durchstehen können und ich habe keinerlei Angst gehabt. So wie der vertrauensvolle Blick auf die eherne Schlange damals die Menschen vor dem Tod bewahrt haben, so rettet uns der vertrauensvolle Blick auf Christus, auf sein Kreuz, oft vor viele Situationen, wo wir uns selber nicht mehr zu helfen wissen und wo wir dann zu Reaktionen manchmal greifen würden, die nicht normal sind. Also wenn ihr Hilfe braucht, kommt bitte auf Leute zu. Und es ist keine Schande zu sagen, ich pack's nicht. In einem Nachtgespräch mit Nikodemus bezieht sich Jesus auf dieses Gespräch und diese Geschichte im Alten Testament. Im Johannesevangelium im 3. Kapitel im 14. Vers sagt Jesus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich würde sagen, probiert's doch aus. Vertraut auf Gott und probiert's aus. Was passiert, wenn er ihm voll vertraut, auch in die größte Schwierigkeiten? Amen.